Radio Maria, das katholische Radio für Sie.
Monsignor Rebürcher, ganz herzlich willkommen, dass ich Sie begrüßen darf, dass wir uns auf diesem Weg wieder hören dürften. Ich möchte Sie ganz konkret fragen, wie sind die Strukturen in Island, wie sieht die katholische Kirche vor Ort, wie ist das aufgebaut?
Ja, grüß Gott, Frau Vicky. Wir haben jetzt in Island, in der katholischen Kirche, 5 Pfarreien für 12.000 Katholiken. Und dafür haben wir jetzt momentan 17 Priester, also 18 mit dem Bischof, die in dem ganzen Land verantwortlich sind für die Seelsorge bei den Katholiken. Wir haben Gott sei Dank auch Klosterschwestern. Es sind momentan 31 Klosterschwestern von verschiedenen Kongregationen, die in Island beten und tätig sind. Und das ist für uns auch eine sehr große Hilfe. Natürlich haben wir auch viele Laien, die sich einsetzen. Aber wie Sie vorher ganz gut erklärt haben, ist die Sprache natürlich für alle etwas Schwieriges. Denn wir haben unter diesen 31 Klosterschwestern und 17 Priester ein einziger isländischer Priester. Und deshalb brauchen wir Priesterberufungen. Es zeigt sich, dass sich einige jetzt melden, und das ist für uns eine große Hoffnung. So ist also die katholische Kirche, kurz gesagt, momentan strukturiert in Island.
Sehr schön. Wie hat sich die Zahl der Katholiken in Island in den vergangenen Jahren verändert? Sie sind ja vor 7 Jahren in das Bistum gekommen. Wie finden Sie, hat sich das jetzt verändert? Wie kamen und neue Herausforderungen auf Sie zu in diesen 7 Jahren?
Ja, die katholische Kirche in Island wächst sehr schnell. Dies ist der Fall ganz besonders seit den vergangenen Jahren. Dem Alter nach ist unsere Kirche sehr jung. Im Jahre 2013, das ist ein Beispiel, fanden 156 Taufen und nur 24 Beerdigungen statt. Ist das nicht sehr erfreulich? Ja, sehr erfreulich. Katholiken, also 12.000, sind zu 80% Migranten, hauptsächlich, wie Sie es vorher erklärt haben, aus Polen, Litauen und den Philippinen. Mit der höchsten Prozentzahl in den nordischen Ländern bilden sie momentan 3,5% der Totalbevölkerung. Und dies ist die höchste Prozentzahl aller nordischen Länder. Die katholische Gemeinde in Island vor der Finanzkrise in 2008, eines der reichsten Länder der Welt, ist jung und sehr bedürftig als katholische Kirche. Jugendräume und Jugendhäuser gibt es leider noch nicht. Wir sind daran zu projektieren, und Kirchen sollten auch gebaut werden.
Wir sehen, es ist ein starker Zuwachs, und das ist wirklich sehr erfreulich, dass der Glaube so gut Wurzeln fasst da und Früchte trägt. Wie versucht die Kirche in Island, dem starken Zuwachs auch gerecht zu werden?
Die Kirche hat viel mit jungen Personen zu tun, weil die demografische Situation so aussieht. Gott sei Dank ist das Durchschnittsalter unserer 17 Priester mit 48 Jahren auch ziemlich jung, nicht wahr? Das erleichtert uns die Pastoral. Der Bischof besucht ja die Pfarreien regelmäßig, sowie die religiösen Gemeinschaften des Landes. Es ist nicht immer leicht, vor allem im Winter, denn sie sind über das ganze Land verteilt, und einige Ortschaften können und nur über enge und hochliegende Straßen erreicht werden oder dann mit dem Flugzeug. Es ist aber wichtig, dass ich als Bischof diese Kontakte pflegen kann, denn die Gemeinschaften sind relativ neu und man muss sie wirklich unterstützen können.
Wie weit liegen dann die Gemeinden auseinander, so kilometermäßig, was sie noch mit dem Auto befahren können? Und ist das nicht schwierig, auch während der Winterzeit, wo es so dunkel ist, und da überhaupt zu fahren?
Ja, Ich bin mehrmals mit dem Wagen gefahren, zum Beispiel in die Pfarrei St. Torlak in den Osten von Island. Und da braucht man zwischen 10 bis 12 Stunden mit dem Wagen. Und natürlich im Winter ist das sehr gefährlich, nicht nur wegen dem Schnee oder wegen dem Eis, aber ganz besonders wegen dem kalten und starken Wind. Und dann natürlich muss man wieder 10 und 12 Stunden rechnen, um zurückzufahren nach Reykjavik. So, das nimmt sehr viel Zeit und das ist auch eine wichtige Situation für unsere Priester, die so viel fahren müssen und auch auf schwierigen Straßen. Denn wir haben sozusagen keine Autobahn, wir haben keinen Zug, keine Bahn, aber nur Wagen und Busse und eben Fluglinien.
Darf ich Sie jetzt ganz konkret fragen, wie schätzen Sie diesen drohenden Ausbruch des größten Gletschervulkans, des Barra, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Barrabadunga ein? Glauben Sie, dass da ein großes Szenario auf uns zukommt, oder wie denken Sie?
Ja, seit dem 16. August haben wir mehr als 8000 Erdbebungen erlebt. Also nicht wir in Reykjavik, aber im Lande gab es so viele. Und in diesen Tagen ist es ziemlich gefährlich. Man sagt ja, jetzt sollte dieser Barrabadunga ausbrechen, aber man weiß nicht genau, wo er ausbrechen wird. Denn er ist ja dieser Vulkan unter dem Gletscher und der muss je nach der Situation mehr als 700 Meter Eis durchbrechen können. Und so versucht er irgendwo hinauszukommen. Wenn er das Eis durchbricht, ist es sehr gefährlich, denn alles wird als Wasser. Und das wird sehr, sehr viel Schaden machen. Gott sei Dank sind dort nicht viele Leute und man hat sie in den letzten Tagen evakuiert.
Sie sind also schon ein bisschen beunruhigt.
Ja, natürlich, ja.
Natürlich. Vielleicht noch zu einer anderen Frage. Wie unterscheiden sich die verschiedenen Gruppen von Katholiken in Island? Wir haben gehört, es gibt da sehr unterschiedliche. Und welche Bedürfnisse haben Sie und wie prägt sich das Glaubensleben unter anderem in Reykjavik? Wie werden Sie geprägt?
Also die zahlreichste Gruppe der Katholiken sind die Polen. Und die sind meistens junge Leute und junge Familien. Dann die Philippiner und die Litauer. Die meisten wohnen und arbeiten in Reykjavik und Umgebung. Wichtige Impulse für das Leben der katholischen Kirche stammen ja von den Priestern, von verschiedenen Schwesternschaften, welche in den Pfarreien arbeiten und beten. Dank ihnen entfaltet sich ein Gemeindeleben, besonders mit den Familien und der Jugend. 17 Priester und 31 Ordensfreunde sind ja mit dem Bischof in dieser Pastoral am Werk und dies für 12.000 Katholiken.
Ja, und wie extrem ist die Diaspora-Arbeit in Island und was bedeutet das für das konkrete Glaubensleben?
Vom Norden Islands aus liegt der nördliche Polarkreis nur 89 Kilometer entfernt. In der Metropolregion Reykjavik leben ca. 200.000 Einwohner, also fast die zwei Drittel. In ganz Island leben jetzt etwas mehr als 12.000 Katholiken auf diesen 320.000 Einwohner. Dies hat sicher Papst Benedikt XVI. Veranlasst und nicht ich selber natürlich, mich als Bischof von Reykjavik zu ernennen. Mein Vorgänger war ein Holländer und sein Vorgänger war ein Amerikaner. Und jetzt ist es also ein Schweizer und sogar ein Oberwalliser, der in dieser Diaspora arbeitet. Die Kultur allgemein legt wenig Wert auf christliche Werte. Atheismus ist Gott sei Dank nicht verbreitet im Land. Im Hinblick auf christliche Prägung und Bildung muss man einen Rücktritt feststellen. In den Schulen zum Beispiel wird kaum Bibelkunde oder christliche Lehre erteilt, im Gegensatz zu früher. Moralische Werte, besonders im Hinblick auf die Familie, werden in vieler Hinsicht angefochten. Die Eheschließung von Homosexuellen wird auf Staatsebene anerkannt. Dies sind verschiedene Problematiken, die uns natürlich in der Pastoral auch Mühe geben, aber wir versuchen dort immer besser hineinzuschreiten und als Zeugen des Evangeliums, der frohen Botschaft da zu sein.
Also wir sind natürlich dem Heiligen Vater sehr dankbar und sehr stolz auch, dass ein Schweizer ein Bischof von diesem Land ist. Das freut uns sehr. Und ich möchte Sie auch bitten, ein bisschen zu erklären. Es gibt ja viele Gebiete in Island, in denen wenig Katholiken auf weiter Fläche verteilt leben. Und die Seelsorge, wie wir gehört haben aus dem Gespräch, ist ja schwierig durch die Distanzen, durch die Einsamkeit. Wie sieht die Arbeit der Priester, der 17 Geistlichen dort aus? Und wie versuchen Sie, diese schwierige Aufgabe zu erfüllen? Ich meine, wir haben riesige Distanzen. Hilft da die moderne Technik ein bisschen mit, unterstützt?
Die Priester, die also wie gesagt, müssen sehr viel reisen, um die Katholiken zu erreichen im Land. Die Kirche braucht deshalb mehr Stützpunkte in den verschiedenen Siedlungen, die weit entfernt sind vom Zentrum der Pfarrei. Der Religionsunterricht muss ausgebaut werden. Immer noch gibt es Kinder, besonders auf dem Land, die leider nicht leicht erreicht werden, wie zum Beispiel im Westen des Landes. Die verschiedenen Sprachen und die Herkünften der Familien machen diese Arbeit auch noch etwas schwieriger. Für die Jugendseelsorge fehlen Räume. Und wo die Entfernungen so groß sind, hat man den Religionsunterricht versucht, zum Beispiel per Skype zu unternehmen. Aber man hat mir auch gesagt, dass leider Skype nicht mehr die beliebte Technik von der Jugend ist. Die meisten arbeiten ja jetzt oder sagen, wir brauchen Facebook und nicht mehr Skype. Aber mit Facebook kann man leider keinen Religionsunterricht machen. Mit der Revolution der Technik erschwert das auch etwas die Sachen. Aber wir versuchen es am besten zu tun. Und seit einigen Jahren habe ich auch versucht, dass Island, die katholische Kirche in Island, mehr am Weltjugendtag präsent sein kann. Und wir haben in den letzten Weltjugendtagen mehrere junge Leute aus Island hinschicken können. Das ist auch eine internationale und erweiterte Information und Bildung für unsere Jugend in Zusammenarbeit und in der Kommunion mit der ganzen Kirche, mit den Jungen aus der ganzen Welt.
Wie ist die finanzielle Ausstattung der katholischen Kirche in Island?
Also die Universalität, Entschuldigung, der Kirche, wie ich vorher erzählt habe, ist hier sehr spürbar. Die wenigen isländischen Katholiken beteiligen sich durch verhältnismäßig hohe Kollekten am finanziellen Unterhalt der Diözese. Der Staat gibt der katholischen Kirche in Island nur einen sehr geringen und symbolischen Zuschuss, denn im Gegenteil zur lutherischen Kirche ist die katholische Kirche in Island keine Staatskirche. Die andere Seite der Medaille ist aber, dass wir Katholiken eine große und verantwortungsvolle Handlungsfreiheit haben. Die Seelsorge kann hier auf lange Sicht nicht ohne finanzielle und persönliche Hilfe aus dem Ausland aufrechterhalten werden. Wir sind darum allen Freunden und Wohltätern im Ausland zu großem Dank verpflichtet, die uns durch ihre großzügigen Spenden immer wieder unterstützen und ohne die wir ja nicht leben könnten. Ich danke ihr deshalb ganz besonders Kirche in Not, welche immer bereit ist, uns zu helfen. Das ist für uns eine sehr große Hilfe und zugleich eine Gnade und Freude.
Wie wichtig ist die finanzielle Unterstützung durch Katholiken auch aus anderen Ländern, wie auch aus Deutschland oder eben aus der Schweiz oder, wir haben es schon erwähnt, die Hilfsorganisationen? Wie wichtig ist das für Sie? vor Ort.
Wie Sie es am Anfang sehr schön dargestellt haben, ist die ökonomisch-politische Zukunft Islands im momentan fragwürdig. Diese Situation erschwert deshalb vieles, auch im kirchlichen Bereich. Die Arbeitslosigkeit liegt jetzt bei 5%, was eigentlich nicht so viel ist, aber die hat man eigentlich vorher überhaupt nicht gekannt. Sie hat die Immigranten am härtesten getroffen. Die Kaufkraft ist bei allen deutlich zurückgegangen und viele sparen, wo sie nur können. Trotz allem besteht viel Solidarität, sowohl in Island als im Ausland. Man ist bereit, einander zu helfen. Das ist schön. Aus Deutschland bekommen wir finanzielle Hilfe von verschiedenen Bistümern, wie zum Beispiel Paderborn, Münster, Köln und auch vom Bonifatiuswerk und verschiedenen Ansgarwerken, ohne natürlich Kirche in Not, wie ich es vorher schon gesagt habe, zu vergessen. Die aktuelle Wirtschaftskrise trifft unsere Gläubigen und die ganze Bevölkerung sehr hart. Sie ist zugleich eine Aufforderung, geistige und dauerhafte christliche Werte aufzugreifen. Deshalb ist unsere Hoffnung wach und lebendig.
Es ist wunderschön, dass wir Einblick haben dürfen in die Situation, in die Schwierigkeiten, die Sie haben vor Ort, Bischof Bürsche. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und hören uns ein Stück Musik an. Und dann werden wir das Gespräch, das spannende, interessante, lebendige Gespräch zusammen weiterführen. zu unserem interessanten Gespräch mit Monsignore Exzellenz Bischof Pierre Bürcher aus Island. Monsignore, ich möchte Sie gerne noch mit ein paar Fragen stellen. Wie gut oder weniger gut ist die Zusammenarbeit mit der vorherrschenden evangelischen Kirche vor Ort und anderen Religionen? Die katholische Kirche ist ja eine ganz kleine Minderheit. Vielleicht können Sie uns dazu etwas auch sagen.
Ja, gerne. Das Verhältnis zu den nicht-katholischen Kirchen bzw. Bischöfen ist gut, obwohl die letzte Wahl von zwei Frauen als Bischöfe in Island die ökumenische Situation für uns leider verschlechtert hat. Im Zusammenhang mit dem Paulusjahr hatte ich den lutherischen Landesbischof eingeladen, eine Vorlesung über den heiligen Paulus in unserem Gemeindesaal der Kathedrale in Reykjavik zu halten. Er hat das sehr gut getan und mit großer Freude. Wir haben auch gemeinsam einen Vertrag unterschrieben, wie und wann katholische Priester dort, wo es keine katholischen Kirchen gibt in Island, lutherische Kirchen für ihre Messen benutzen können. Sehr freundliche Kontakte bestehen auch zwischen dem Bistum und der kleinen orthodox-russischen Pfarrei in Reykjavik, welche ihre erste Kirche in Island zu bauen versucht. Hoffentlich wird das bald stattfinden können. Die katholische Kirche in Island ist Mitglied des Ökumenischen Rates aller christlichen Glaubensgemeinschaften des Landes. Die jährliche Gebetswoche für die Einheit der Christen wird ganz besonders in Reykjavik und Umgebung sehr intensiv erlebt. Dieses Jahr habe ich die neue lutherische Bischöfin zur Predigt während einem Gottesdienst in unsere katholische Kathedrale eingeladen und die war auch dafür sehr zufrieden und dankbar.
Und welche Rolle spielen Katholiken in der isländischen Gesellschaft?
Da die Katholiken in Island eine Minorität bilden, muss in dieser Hinsicht viel ökumenisch gehandelt werden. Unsere ökumenische Kommission hat sich zu gesellschaftlichen und politischen Fragen geäußert, die alle Christen betreffen, besonders bezüglich christlicher Bildung in den Schulen und letztens besonders über ethische und gesellschaftliche Fragen. Die Beziehungen zu den staatlichen Autoritäten und anderen Kirchen sind im Allgemeinen gut. Die katholische Kirche in Island hat zum Beispiel manchmal gemeinsam an den Hilfsaktionen der lutherischen Landeskirche teilgenommen, die aufgrund ihrer Größe und Ausbreitung ein effektives Hilfsnetzwerk hat aufbauen können. Dies wurde ganz besonders für die Flüchtlinge aus Syrien Ende letzten Jahres in Zusammenarbeit mit karitativen isländischen Institutionen veranstaltet. Also es gibt eine Zusammenarbeit auch in dieser Hinsicht, ganz konkret.
Das ist sehr schön, dass es so weltumspannend ist und vor allem für die Problematik der Christen im Nahen Osten. Ich möchte Sie konkret fragen, Exzellenz, welche Vision haben Sie persönlich für die Kirche in Island? Welche Einrichtungen würden Sie gerne schaffen oder was möchten Sie gerne realisieren für Ihre Leute dort?
Christliche Bildung und geistliches Leben der Laien und besonders der Familien zählen sicher unter den Prioritäten unserer zukünftigen Pastoral. Die Teilnahme der Laien am Leben der Kirche und das Bewusstsein ihrer Zugehörigkeit zur katholischen Kirche müssen bei uns intensiviert werden. Dies soll sich ganz besonders in ihrem aktiven Einsatz und der Übernahme von Verantwortung beim Aufbau der christlichen Familie und Gemeinde konkretisieren können. Zu dieser Verwirklichung sollten natürlich auch Priester und engagierte Laien sich immer mehr einsetzen können durch Information, christliche Bildung und Gebet. Die kommende Synode in Rom sollte dabei helfen können. Ganz konkret gesehen brauchen wir in Island dringend wenigstens 2 neue Kirchen mit Pfarreizentrum. Und 2 andere Kirchen sollten unbedingt vergrößert werden könnten. Wie ist das aber für arme Gemeinden möglich? Natürlich sagen wir Dominus Providebit, aber wir müssen uns auch einsetzen und dafür das Notwendige finden können. Aber dass wir das so als Projekt haben sollen, ist auch natürlich eine große Hoffnung und eine Freude. Das ist ein Zeichen des Lebens der Kirche.
Schön. Ja, wünsche ich Ihnen Dominus Providebit. Die nächste notwendige und vorgesehenen Projekte, die Sie geplant haben in Island, wie sieht das konkret aus?
Ich erkläre es ganz im Konkreten. Erstens, die nächste Gründung einer Pfarrei sollte in Keflavík und Umgebung stattfinden können. Keflavík ist eigentlich der Ort des Flughafens, der sich sehr entwickelt. Es leben dort immer mehr Katholiken und Keflavík entwickelt sich als Zentrum der ganzen weiten Region. Zweitens, eine ähnliche Situation befindet sich im Süden des Landes, und zwar in Selfoss und Umgebung. Dort sollte der Bau einer Kirche und eines Pfarreizentrums anfangen können, wo viele Familien, besonders aus Polen und aus den Philippinen, sich niedergelassen haben, um in oft schwieriger Witterung dort Arbeit finden zu können. Und wenn ich an den Katholiken denke, der am weitesten entfernt von der Pfarrkirche momentan lebt, sollte der jeden Sonntag 300 Kilometer fahren. Wie ist das möglich? Und ganz besonders im Winter. Deshalb brauchen wir neue Kirchen und Pfarreizentrum. Drittens, 2 weitere Notwendigkeiten sind in Reykjavík, in der Marienkirche, und im Norden in Akureyri zu berücksichtigen. Denn beide Pfarrkirchen sind jetzt viel zu klein. Das ist einerseits erfreulich, aber zugleich für die Zukunft nicht sorgenlos. Dann dazu beabsichtige ich die Gründung eines männlichen Klosters, wenn möglich mit Benediktiner oder Augustinern, welche ja im Mittelalter in Island mehrere Klöster besaßen. Es waren mehr als 12 Klöster, männliche Klöster in ganz Island. Ein großes Land mit Häusern und geheizter Kirche wurde schon in Ulsjotsvatn letztens gefunden. Jetzt muss noch die Klostergemeinschaft gefunden werden. Ich habe überall gesucht. Ich hoffe auf eine Gemeinschaft, damit dieser Traum sich eigentlich erfüllen kann. Wir wollen in diesem Jahr der Vita Consecrata ganz besonders dafür beten, und zwar durch die Fürsprache des heiligen Johannes Paulus II. Das Kreuz, welches an seiner Pastoralvisite in Island und in den nordischen Ländern erinnert, vor 25 Jahren, wie Sie es am Anfang dargestellt haben, steht ja schon auf dem dortigen Lande. Dieses Jahr werden es eben 25 Jahre sein seit diesem Besuch von dem heiligen Johannes Paul II. In Island. Und schlussendlich ein wunderbares Projekt in Stykkishólmur. Das ist nordwestlich von Reykjavík gelegen. Trotz aller finanziellen Nöte und besonderen Herausforderungen nimmt sich eben die katholische Kirche auf Island einer neuen Vision an. Ein eigenes katholisches Zentrum, und zwar das erste in Island für die katholische Kirche als Exerzitien- und Bildungshaus.
Ich wünsche Ihnen vom Herzen, dass Sie das realisieren mögen. Ich habe noch eine sehr schöne Erinnerung, und zwar möchte ich diese mit den Zuhörern teilen. Und zwar, es geht da um den einzigen Wallfahrtsort in Marjolind, den wir letztes Jahr dahin pilgern durften. Vielleicht könnten Sie den Zuhörern erklären, wie Sie sich das Wallfahrtsort Marjolind auf Island vorstellen müssen.
Dieser Wallfahrtsort ist ganz in der Natur und ganz einfach. Man muss es wirklich wissen, wo das ist. Eigentlich sind es 2,5 Stunden von Reykjavík entfernt mit dem Wagen. Und man kommt dort in die Westfjorden, bei einer Ortschaft, die Hetnar heißt. Und dort erzählt es die Saga, also die Historie von verschiedenen Ereignissen in Island. Die Saga erklärt und schreibt, dass dort im 13. Jahrhundert, genau geschrieben 1235, die Mutter Gottes mit Engeln dem Bischof Gudmundur dem Guten erschienen sei und ihn beauftragt habe, die Quelle, eine ganz kleine, einfache Quelle dort zu segnen. Und die hat nie aufgehört seit dem Moment. Und viele Leute, nicht nur Katholiken, sondern auch Lutheraner, pilgern dorthin und haben es also während den letzten Jahrhunderten so getan. Und diese Quelle hat mehrere Leute geheilt. Sie hat für die Augen eine heilswirksame Eigenart, ja. Und die Schwestern von Stykisholmur, welche die Franziskaner Missionarien waren, die dort ein Spital gebaut hatten und dort oft nach Maria Lind gepilgert sind, haben mir selber erzählt, dass sie einmal dorthin gekommen sind und dann haben sie an der Quelle kniend einen Mann gesehen, haben ihn ruhig beten lassen und als er aufgestanden ist, haben sie ihn gefragt, ja, was tun Sie hier? Und dann hat er gesagt, ja, ich komme jedes Jahr hier zu beten, denn hier wurde ich geheilt. Er hatte Augenprobleme und wurde da geheilt und kam jedes Jahr dankend zurück als Pilger. Viele pilgern dorthin und ich habe vor 5 Jahren die erste Diözesanpilgerfahrt dort organisiert und wenn wir etwas organisieren in Island, so während der Woche, kommen so 20, höchstens 30 Personen und machen mit, denn das sind ja die meisten junge Arbeit und können nicht einfach weg von der Arbeit. Und da war ich sehr erstaunt, denn wir mussten 2 Busse bestellen, das waren fast 100 Leute, die kommen wollten. Und jedes Schön. Jahr ist es jetzt nachher so gewesen, dass wir dorthin pilgern. Wir waren jetzt zum letzten Mal im letzten Monat, im Juli waren wir dort. Und bei der Messe waren mehr als 120 Personen. Für uns ist das eine sehr große und erfreuliche Zahl. Das zeigt, dass die Leute wirklich an die Mutter Gottes Hilfe glauben und auf sie vertrauen. Und deshalb ist dieser Ort Maria Lind eben in den Westfjörden für uns sehr wichtig.
Was mich persönlich so beeindruckt hat, ich durfte ja die Pilgerreise auch mitmachen, wir kamen auf eine große grüne Weide, man sah eine Statue, eine Muttergottesstatue und sonst war ringsherum neben der Quelle gar nichts. Diese Bescheidenheit ist doch schön, dass an solch einem Ort solche Wunder auch passieren. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil
ja, Sie sprechen von dieser Statue der Mutter Gottes. Das ist ja auch interessant zu wissen, dass das eine sehr kleine und moderne Statue der Mutter Gottes ist, welche ein lutherischer Pastor dorthin gestellt hat. Er hatte sie gekauft und hat sie dort über die Quelle hergetan. Und dieser lutherische Pastor ist vor seinem Tod katholisch geworden. Er ist in volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche eingetreten. Ich habe mit seiner Frau, mit der Witwe gesprochen. Sie hat mir das alles ganz gut erklärt. So ist das, man kann sagen, eigentlich auch ein ökumenischer Pilgerort zur Mutter Gottes.
Das ist sehr schön. Ich würde sehr gerne noch sehr lange mit Ihnen im Gespräch bleiben, Exzellenz. Leider ist die Zeit ein bisschen knapp und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für das Gespräch, für die Möglichkeit, dass ich Sie überhaupt auch besuchen durfte letztes Jahr, aber dass wir auch dieses Gespräch zusammenführen dürften. Ganz, ganz herzlichen Dank, alles Gute und ich wünsche Ihnen nur das wirklich, was Sie sich wünschen, dass sich das möge realisieren. Ich gebe zurück ins Studio.
Besten Dank, Frau Vicky, und auch Ihnen von ganzem Herzen, Frau Gelskott, natürlich für Ihre Visite, aber auch für Ihre Hilfe mit Kirche und Not. Auch Ihnen herzliches Vergelt's Gott und Gottes Segen.
Die Sendung kann man übrigens auch nachhören auf radiomaria.ch oder auch bestellen in unserem Hörerservice unter der Nummer 043 501 22 33. Als Radio Maria sind wir 100% spendenfinanziert. Wenn auch Sie uns möchten unterstützen, finden Sie dazu alle Angaben auf radiomaria.ch/spenden.